Liebe Freunde, wir sind noch immer am zweiten Schöpfungstag, wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wir haben das letzte Mal begonnen, uns mit dem Wort Wasser zu beschäftigen, Mayim, also diese Wasser, die geschieden werden hier am zweiten Tag. Wir haben gesagt, es gibt zwei wichtige Begriffe an diesem zweiten Schöpfungstag, zwei neue oder bis zu einem gewissen Grad neue Begriffe, einerseits dieses Wasser, Mayim, andererseits die scheidende Kraft, wenn man so will, was aber oft übersetzt wird ins Deutsche als Firmament oder als die feste Rakia. Also mit diesem Wort Rakia werden wir uns in der Zukunft auch noch auseinandersetzen. Aber jetzt möchte ich noch ein bisschen vertiefen, das, was bezüglich Mayim, des Wassers oder der Wasser zu sagen ist. Wir haben das letzte Mal versucht, uns ein bisschen in dieses Wort hineinzuleben. Also in dem M ist so ein bisschen dieses genussvolle Verkosten drinnen, etwas mit den Lippen spüren, etwas sich genussvoll einverleiben. Es hat also was mit dem leiblichen Aspekt, mit der Verleiblichung auch zu tun, mit der Verstofflichung, wenn man so will. Und das Mem, also das M in dem Wort Mayim, oder die zwei M, die eigentlich drinnen sind, denn geschrieben wird sie also M, J, M im Grunde, und das J ist dann vokalisiert zum I. Also es wird ganz dominiert von der konsonantischen Form des M, also von dieser genussvollen Verleiblichung, wenn man so will. Und tatsächlich, habe ich gesagt, ist ja das M, das Mem, auch eine der drei Mütter im hebräischen Alphabet. Also die Kabbalisten zumindest unterscheiden also drei Mütter, 7 doppelte und 12 einfache, gibt dann insgesamt 22 Konsonantenzeichen. Und die drei Mütter, da steht einer für den leiblichen, eine der Mütter für den leiblichen Aspekt, das ist eben Mem, einer steht für den seelischen Aspekt, das ist Aleph, und einer für den geistigen, eine Mutter für den geistigen Aspekt, das ist Shin, dieses strahlende Shin, in dem auch das Feuerelement ausgedrückt wird bei den Hebräern. Also strahlend helles, loderndes Feuer, könnte man sagen. Und Mem steht auch fürs Wasserelement zugleich. Also fürs Leibliche einerseits, aber auch für das Wasserelement. Das ist das zunächst einmal dichteste Element, denn zur Zeit, wo wir jetzt stehen in der Schöpfung, gibt es das feste Erdelement noch nicht. Wir sind also noch vor der Bildung des festen Erdelements. Alles, was stofflich ist, ist noch fließend, wenn man so will. Und, nächster Nachsatz, was man nie vergessen darf, das Ganze wird ja aus der seelischen Perspektive geschildert. Also das Ganze ist noch so, wie es in der Astralwelt, in der Seelenwelt erlebt wird. Noch kein äußeres Stoffliches, noch kein äußeres Wasser. Also wir haben es zu tun, wenn wir von diesen Wassern sprechen, wenn man so will, von einem hinflutenden Seelischen im Grunde. Also sehr, sehr dichten, mit sehr dichten, wenn man will, bis zu einem gewissen Grad niederen, aber jetzt nicht im abwertenden Sinn niederen gemeint, also niederen Seelenkräften hat man es zu tun. Also nieder heißt in dem Fall jene Seelenkräfte, die sich besonders also auf die Verleiblichung beziehen, die mit der Verleiblichung etwas zu tun haben. Und das heißt, das sind eben gerade die astralischen Kräfte, die im Umkreis unserer Erde tätig sind, auch schon zur damaligen Zeit. Heute sind die noch sehr viel dichter und düster und noch niederer geworden, heute teilweise dann wirklich im negativen Sinn niedergeworden. Weil dann sehr, sehr viel später die Widersachermächte ja sehr stark eingegriffen haben, dann namentlich ab dem Sündenfall und so, wird also gerade diese Erdensphäre als Ganzes ja durchsetzt von diesen zunächst einmal luziferischen Kräften, dahinter lauern aber schon längst natürlich auch die arimanischen in Wahrheit, und die sind zuerst recht, die eine Verfinsterung und Verdichtung hineinbringen in das Ganze. Also wir haben es mit flutenden Seelenkräften zu tun. Und wenn hier einerseits gesprochen wird, also vom Wasserelement, vom Luftelement, das dann mit dem Aleph zusammenhängen würde, oder vom Feuerelement, das mit dem Shin zusammenhängt, so müssen wir also immer dabei rechnen, dass eigentlich das Seelische gemeint ist, das dahinter steckt. Also nicht das, was wir so unmittelbar als Elemente kennen, sondern das Seelische, das hinter diesen Elementen steckt und aus denen das heraus entstanden ist. Und das möchte ich heute also noch ein bisschen näher darauf hineingehen, welche Seelenkräfte denn das sind, die dahinter stecken. Denn das hat zugleich auch eine praktische Bedeutung für uns Menschen, weil wir haben im Grunde ja in unserem Astralleib, also in unserem Seelenleib, wenn man so will, in unserem Trieb- und Empfindungsleib, wie es auch der Stein auch nennt, haben wir im Grunde ja so einen Auszug dieser ganzen kosmischen Kräfte in uns. Ganz besonders beim Astralleib, er heißt ja nicht umsonst Astralleib, also Sternenleib, also kosmischer Leib im Grunde. Also wir sind da so immer auch eine, gerade bezüglich auch unseres Astralleibes, so eine Welt im Kleinen, die große Welt abbildet, und auch in uns passiert ununterbrochen diese Scheidung. Und in uns passiert sie eigentlich immer noch. Also zumindest ein gewisses Abbild dessen ist, was da bei dem Schöpfungsprozess passiert. Also auch in uns werden, kann man sagen, niedere Seelenkräfte von höheren Seelenkräften geschieden. Also es passiert diese Scheidung der Wasser, könnte man sagen. Daher betrifft uns das sehr stark. Der Unterschied zu dem, was damals in der Vergangenheit passiert ist, ist erstens einmal natürlich, dass es damals dieser große kosmische Maßstab ist, der makrokosmische Maßstab, und dass darin das Ich, der Elohim, schaffend wirkt, angedeutet durch das J, das da drinnen steckt. Das J ist der hebräische Urkonsonant nach der kabbalistischen Auffassung. Und zugleich ein Zeichen für die Ich-Kraft. Aber hier für die große kosmische Ich-Kraft. Etwa im Wort Jahwe, da steckt auch das J drinnen. Ist J-He, aus vier Buchstaben, vier Konsonantenzeichen bestehend, das Wort Jahwe. Also das Ich ist auch dort sehr stark. Wenn wir es jetzt aber mit unserem Astralleib, mit unseren Seelenkräften zu tun haben, dann können wir das auch von mir aus mit dem Wort Mayim bezeichnen, im ganz Kleinen halt, aber dann meint das J da drin natürlich unser eigenes Ich, das jetzt diese Scheidung zu vollziehen hat zwischen niederen und höheren Seelenkräften. Und das ist ja im Prinzip das, was unsere eigene seelische, in der Folge dadurch aber gerade auch unsere geistige Entwicklung weiter vorantreibt. Denn geistig entwickeln wir uns ja gerade dadurch, dass wir mal auf erster Ebene unser Seelisches umgestalten. Auf zweiter Ebene, dann gehen wir bis in den Ätherleib hinein und gestalten auch dort um. Und dann vielleicht einmal sogar bis in den physischen Leib hinein, bis in die Formgestalt des physischen Leibes. Es ist nicht so, dass man dann so einen Schnipp und alle Falten sind weg, so einfach wird es nicht gehen, aber also so äußerlich ist es nicht gemeint, aber in die Feinheiten der Formgestalt des physischen Leibes kann man geistig hineinwirken, wenn man bereits geistig sehr hoch entwickelt ist. In ganz kleinen Mengen tun wir es alle, unbewusst, mehr unbewusst, es wird später einmal immer bewusster werden, und sehr hohe Eingeweihte können das eben sehr bewusst auch bereits hineinatmen, bis ins Physische.
Ja, bei einer Krankheit, denke ich, kann ich das schon spüren, wie ich also mit der Krankheit sozusagen kämpfe.
Ja, ja, richtig.
Aber dieses Scheiden, von dem du da sprichst,
ja,
in der Seele zwischen gut, böse,
ja,
oder oben, unten, dieses Scheiden, haben das die Elohims schon empfunden, und kann man das selber empfinden?
Ja, es haben die Elohim das bereits empfunden. Man Ich erinnere nur an diese erste Scheidung, die schon am ersten Tag passiert ist, wo sie scheiden das Licht von der Finsternis. Und dann, wenn sie geschieden haben, das Licht von der Finsternis, weil zuerst gibt es nur ein einheitlich Dunkles, das man eigentlich weder als finster noch als hell bezeichnen kann in Wahrheit. Es ist zwar das Wort Finsternis gebraucht, etwa Koschek, das ist das komische Wort Koschek, das wir hatten, und Finsternis über der Erde und der Geist Gottes brütete über den Wassern. Aber das ist eigentlich mehr als so ein Zustand, wo es, naja, eine Art Wärmeerleben gab. In dem Wort brütete, oft sagt man auch, der Geist Gottes brütete über den Wassern, und so übersetzt es auch teilweise Rudolf Steiner, also dass er sagt, es hat was damit zu tun, dass der Seelenwärme hineingeschickt wird und dadurch das zur Reife gebracht wird, das, was da unten im Dunkeln ist. Aber das Wort Dunkles oder Finsternis ist da nur sehr vergleichsweise zu gebrauchen, weil wenn man das Wort Dunkelheit gebraucht, das macht eigentlich immer nur einen Sinn, wenn ich auch bereits das Licht kenne in gewisser Weise. Es steht im Gegensatz zum Licht. Für sich genommen gibt es sozusagen weder die Finsternis noch das Licht. Und das bezeichnet aber einen Zustand, wo es eben das Licht überhaupt noch nicht gibt oder zumindest nicht als Erscheinung gibt. Es gibt es als geistige Anlage, möchte ich sagen, weil es ja schon auf früheren planetarischen Verkörperungen der Erde, auf der alten Sonne, das erste Mal das Licht herausgetreten ist. Also es war schon einmal in der Welt da, und es ist dann am alten Mond, der gefolgt ist der alten Sonne, ist es wieder hervorgetreten. Und dann noch anderes, im Klang geht da noch dazu, aber da ist es wieder hervorgekommen. Geht aber dann immer in die Vergeistigung, das heißt in einen rein geistigen, nicht äußerlich erscheinenden Zustand. Nicht äußerlich heißt in dem Fall nicht einmal seelisch erscheinend. Was heißt seelisch erscheinend? Na, wir können doch zumindest vergleichsweise davon sprechen, es wird mir in der Seele hell, wenn wir etwas Erhebendes empfinden, oder so sagen wir, es wird mir ganz Licht in der Seele. Also wir können seelisch auch Licht erleben in Wahrheit.
Dieses Scheiden ist eigentlich angenehm.
Ist eigentlich etwas sehr Angenehmes, ja. Es ist vielleicht ein großer Kraftakt zunächst einmal, aber wenn er dann durchgeführt ist, hat er etwas sehr Befriedigendes. Und auf was ich hinaus wollte, wenn dann diese Scheidung durchgeführt ist, dann heißt es ja sogar, und es sahen die Elohim, dass das Licht gut war. Das heißt, sie stellen sich jetzt beobachtend dem gegenüber. Das heißt, Nummer eins nämlich, dass sie sich irgendwie losgelöst haben von dem Ganzen, sonst könnten sie sich nicht beobachtend gegenüberstellen. Also sie entwickeln so eine Art Gegenstandsbewusstsein. Und zweitens, sie sehen nicht nur, dass es da ist, sondern sie sehen auch, dass es gut ist oder schön ist. Wir haben es letztes Mal schon gesprochen, das kann man gar nicht so trennen bei den Hebräern, dieses zwischen schön und dieses Wort Tob, was auch in Tobias im Namen drinnen steckt. Das bedeutet schön und gut zugleich. Also alles moralisch Gute ist zugleich auch schön, und alles Schöne hat auch sozusagen einen guten moralischen Wert. Denn im Kern, was bedeutet es? Im Kern bedeutet es, dass die Erscheinung, die seelische Erscheinung, die jetzt hervortritt, dass sie ein richtiger, ein unverfälschter Ausdruck des Geistigen ist, das dahinter steckt. Das heißt es, dadurch ist es schön. Dass es also nicht verfälscht oder verzerrt ist. Und sozusagen Kunde gibt von dem Geistigen, aus dem es heraus entstanden ist. Das heißt, es enthüllt sich dadurch sein wahres Wesen, könnte man sagen, beziehungsweise es spricht sich durch die Hülle aus, denn die Erscheinung ist eine Hülle bereits. Wenn wir wirklich auf den Kern immer des Geistigen gehen, auf das Hüllenlose, dann ist es als Erscheinung nicht zu fassen. Jede Erscheinung ist schon Hülle im Grunde. Aber wir brauchen es, um uns überhaupt ein Bild davon zu machen. Und die erste, feinste Hülle ist die seelische Ebene. Dann kommt die ätherische Ebene und die letzte ist dann die äußere, sinnlich-physische. Also das heißt, diese Scheidung hat auch bereits am ersten Tag etwas zu tun mit der Scheidung zwischen schön und hässlich, wenn man will. Also das Licht ist das Schöne, das Gute. Das andere, das wird zwar nicht direkt ausgesprochen, aber ist doch das, was dann der Gegenbegriff ist letztlich. Also was zumindest eine gewisse Neigung dazu hat, zum Hässlichen oder zum Unmoralischen. Nur kommt das eben da noch nicht so deutlich und so stark heraus. Aber es ist genau der Ort dann, der, wie soll ich sagen, empfänglich ist für die Widersachermächte. Also dort in der jetzt wirklichen Finsternis, die zurückbleibt, nachdem das Licht davon geschieden ist, jetzt ist das wirkliche Finsternis, in dem wirken dann die Widersacher, namentlich das Arimanische ganz besonders, weil der Luzifer liebt ja sogar nur das Licht bis zu einem gewissen Grad. Halt aber nur eine gewisse Sphäre davon und die glänzt sogar sehr schön, wunderschön. Also das luziferische Licht ist eins der schönsten und blendendsten, das man sozusagen sehen kann im Geistigen. Hat dadurch auch was sehr Verführerisches. Und doch ist es aber in einem höheren Sinn wieder doch nicht ganz so schön, weil es das tiefere geistige Wesen verhüllt. Es offenbart zwar gewisse Schichten und dadurch ist es gerade so schön, aber nicht die wirklich tiefsten oder höchsten. Es ist einerlei, steig hinunter oder hinauf, es ist einerlei im Geistigen. Also das Tiefste oder Höchste ist es nicht, sondern es ist nur eine relativ niedere Ebene des Geistigen, das sich durch das Luziferische ausspricht. Und das aber mit einer sehr hohen Strahlkraft. Und gerade durch diese hohe Intensität, durch diese hohe Strahlkraft, die sich in diesem luziferischen Licht geltend macht, gerade dadurch werden ja nämlich die höheren Kräfte verhüllt. Das ist eben eigentlich eine zu dichte Hülle, könnte man sagen. Die Engelwesenheiten etwa, die nicht luziferisch sind, sondern die regelrecht fortgeschrittenen Engelwesen sind, die sind auf den ersten Blick gar nicht so schön wie die luziferischen. Die treten viel bescheidener, viel unscheinbarer auf, aber eben weil sie unscheinbarer sind, das heißt, der Schein sich nicht so stark geltend macht, öffnen sie den Durchblick für tiefere geistige Kräfte noch, die dahinter stecken. Und die verhüllt das Luziferische gerade, weil seine eigene Sphäre, zu der er geistig gehört, viel zu stark geltend macht. Und die anderen Engelwesen, die regelrecht fortgeschritten, die sind sozusagen bescheidener und sagen, wir wollen gar nicht nur so viel von uns immer zeigen, sondern wir machen uns auch durchsichtig für das, was über uns noch steht, was höher ist als wir. Und das will der Luzifer weniger. Der will eigentlich, dass wir glauben, bei ihm hört es auf. Also er ist schon das Höchste und Größte in der Welt. Konnte dadurch trotzdem den Menschen sehr vieles geben, das wissen wir ja. Die ganze Kulturentwicklung hat begonnen aus dem luziferischen Element heraus. Musste sogar aus dem heraus beginnen, weil gerade dieses luziferische Element genügend Dichtigkeit hatte, auch, um auch das wirklich auf die Erde herunterzuführen, das Ganze. Weil diese hohen geistigen Kräfte, die uns die fortgeschrittenen Engelwesen offenbaren, die, möchte ich mal sagen, schweben halt sehr weit über der Erde irgendwo. Und wie die jetzt herunterbringen? Wir müssen also das immer dichter und dichter werden lassen. Damit ist immer eine gewisse Einschränkung und ein gewisser Verlust auch verbunden. Das ist ganz klar. Das ist sogar immer sehr schmerzhaft. Ich möchte sagen, das ist bei jedem schöpferischen Prozess auch etwas Schmerzhaftes, unzähligen Möglichkeiten, die es gibt, etwas zu schaffen, weil das ja im Geistigen ganz beweglich ist, muss ich aber jetzt eines herausgreifen im Grunde. Ich kann jetzt mit einer und derselben Sache fünf Dinge gleichzeitig verwirklichen. Wenn ich eine Büste mache oder irgendwas oder ein Porträt male, ich kann es als Porträt malen, ich kann es auf Fass malen, irgendwas, ich kann es von oben malen, aber für irgendwas muss ich mich entscheiden. Ich kann es machen wie der Picasso, dass ich versuche, das Auge aus der Perspektive und das Ohr aus einer anderen, dann kann ich versuchen, ein paar zu vereinigen, ein paar Perspektiven, aber ist vielleicht auch eine Möglichkeit, aber ich kann nie alles gleichzeitig von fünf Perspektiven zeichnen, weil es ist trotzdem, das Auge ist aus einer Perspektive, das andere halt von mir aus einer anderen. Aber ich kann nicht ein und dasselbe Auge aus drei Perspektiven zeichnen, weil dann schmiere ich nur mehr übereinander und dann sieht man gar nichts mehr. Also es ist immer mit dem Schmerz der Einschränkung verbunden. Und das ist eigentlich, wenn man es geistig erlebt, ist das ein gewaltiger Schmerz. Also man kann auch immer wieder durchaus sprechen daher von den Geburtswehen der Schöpfung. Also weil du einerseits sagst, es ist was Freudvolles, was...
Das Licht und Dunkel,
ja. Das Licht und Dunkel, ja, richtig. Aber ja.
Das ist anders.
Das ist anders, ja. Das ist anders, richtig.
Ich denke, also ich habe da schon Angst davor, also vor dem Schmerz.
Ja, es ist im Grunde ein sehr ungeheurer Schmerz, der dahinter steckt. Vor allem muss man sich das denken, also wenn das jetzt um so eine ganze Weltschöpfung geht, wo es also um diese gewaltigen Dimensionen geht, um diese kosmischen Dimensionen, jetzt gar nicht räumlich gemeint, aber was da an Fülle, an geistigen Kräften dahinter steckt, und die muss man jetzt zusammenstreichen auf was ganz was Kleines im Grunde, damit unsere Schöpfung zustande kommen kann. Also das heißt, das sind sehr, sehr, sehr starke, auch schmerzvolle Empfindungen, durch die Elohim durchgehen musste. Und das ist etwas, was wir im Grunde, was jeder Künstler im Grunde auch immer wieder erlebt. Egal jetzt auf welchem Gebiet das ist. Also überall dort, wo wir schöpferisch sind, spielt das eine Rolle. Oft geht es nicht bis ins Bewusstsein. Bei manchen geht es sehr stark ins Bewusstsein, wieder ist sehr unterschiedlich. Und es wird in Zukunft bewusster werden. Weil wir leben jetzt in der Zeit ja auch, wo der Übergang sehr stark ist von dem unbewusst künstlerischen Schaffen zu dem immer bewussteren. Das heißt, sich immer bewusster werden der geistigen Quelle, aus der das eigentlich kommt. Und das bewusst, naja, wenn ich gleich nicht sagen, hellsichtig zu schauen, aber doch zumindest deutlich und klar zu spüren, zu erkennen, die Quelle, aus der es kommt. Sei es in Helldenken im weitesten Sinn, wie auch immer. Ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil das Wort Denken ist mit Kunst immer ein bisschen Spießzimmer. Zumindest unser intellektuelles Alltagsdenken. Das ist so das ziemlich Unkünstlerische, was es gibt. Es gibt aber sehr wohl auch ein sehr kreatives und schöpferisches Denken. Da fällt mir übrigens ein interessantes, naja, Paradoxon oder wie auch immer ein. Ich spreche so oft davon, also auch in der Sprachgestaltung und im Künstlerischen überhaupt, davon, man muss wirklich den Kopf, den Verstand einmal beiseite legen und einmal anfangen, mit den Dingen was zu tun. Nicht vorher immer schon alles zu planen, wie wird das jetzt werden, wenn ich eine Rolle einstudiere, jetzt setze ich mich zum Schreibtisch hin. Ich sage das bewusst, weil es gibt so Regisseure und das ist sehr üblich eigentlich. Da gibt es also zuerst einmal monatelang sogenannte Schreibtischarbeit. Also man sitzt und spricht und diskutiert über den Text und über die Rolle und da wird nicht einmal noch irgendein Finger. Und erst bis jetzt endlich einmal ausgesprochen ist und geklärt ist und heiß diskutiert ist, was da alles dahinter steckt und welchen Charakter die Personen hat, dann fängt man an zum Theaterspielen. Das ist eigentlich eine gängige Methode heute, Schreibtischarbeit. Das heißt, man will eigentlich schon vorher im Kopf ein fertiges Konzept haben, wie die Rolle dann sein wird. Und das ist im Grunde absolut unkünstlerisch. Das ist das genaue Gegenteil des Künstlerischen. Ich meine, den Verstand kann ich gut brauchen für die praktischen Dinge, dass ich weiß, wo ist mein Auftritt und weiter muss ich aufpassen bei der Tür, beim Bühnenabgang, dass ich mir in den Kopf anhaue. Dafür ist es sehr nützlich, also dafür darf ihn der Schauspieler auch brauchen, aber nicht um die Rolle zu gestalten. Das kommt aus ganz anderen Kräften. Also jedenfalls nicht aus diesem intellektuellen Denken. Also das heißt, der Fehler, der heute oft im vermeintlich Künstlerischen gemacht wird, ist, dass man es vorher im Kopf entwirft als Gedanke und dann versucht umzusetzen. Also der übliche Weg, den wir heute gehen, vom Denken zum Ausführen, zum Willen. Und der Künstler sollte genau umgekehrt, vom Willen zum Begreifen dessen, was er da eigentlich geschaffen hat. Dann kann es zum Schluss, wenn die Rolle fertig ist oder das Bild fertig ist, dann kommen ihm sicher 100.000 und jetzt aber wirklich zutreffende Gedanken zu der Sache, weil er ja den ganzen Schöpfungsprozess miterlebt hat. Und dann braucht er im Grunde nur mehr beschreiben, was er da erlebt hat. Da kann er Romane füllen, noch als Erläuterung dazu, wenn man so will. Also, dann ist es was Interessantes, aber sicher nicht vorher. Also wie einen architektonischen Plan, den man vorher entwirft und dann in die Konstruktion umsetzt. Dann ist es aber immer Konstruktion und nicht Kunst. Nur das Interessante ist, beim Denken gehen wir genau auf die Weise vor. Weil beim Denken geht es gar nicht, dass wir es vorher ausdenken, was wir nachher denken wollen. Das geht nicht. Da sind wir nämlich genau drinnen. Also an sich ist nämlich ein kreativer Moment schon im Denken an sich drinnen. Es ist halt nur so ein letztes Zipfel. Und im Prinzip, also wenn das, was wir aus dem Willen heraus jetzt schöpferisch gestalten, und das Schöpferische kommt eben aus dem Willen, und das Denken kommt eben in Wahrheit auch aus dem Willen, und erst wenn es da ist, wenn der Gedanke in die feste Form gestorben ist, in dem Moment fassen wir ihn erst als Gedanke und da erleben wir ihn als Gedanke. Aber stammen tut er aus der Tätigkeit, aus der lebendigen Denktätigkeit. Selbst unsere abstrakten Gedanken stammen aus nichts anderem. Nur wir erleben diesen ganzen lebendigen Prozess nicht, sondern erst wenn es fertig ist. Da wird es erst bewusst.
Mit den Regeln, also wenn man jetzt vergleicht, also beim Theaterspiel, ja, habe ich ja Regeln. Also die Regeln, die habe ich mir vorher schon erarbeitet, dass ich also eine A-Geste eben.
Ja, also nur. Zuerst einmal, ja, bitte. Ja,
das bezeichne ich jetzt als Regel.
Ja, nur das erste Mal ist die Frage, wie es, gerade wenn du jetzt diese A-Geste oder diese verschiedenen Gesten hernimmst, wie ist man auf die überhaupt drauf gekommen? Durch Beobachtung dessen, was man tut.
Vom Lehrer.
Ja, aber eigentlich sollte es so sein, dass man selber spürt, dass eigentlich der Laut A diese Bewegung fordert. Nicht, weil es jetzt der Lehrer gesagt hat, oder weil es ist keine, wie soll ich sagen, es beruht nicht, wie viele Regeln auf einer Konvention, sondern auf einem Erleben. Und es schildert nur das, was man erleben kann, was aber vielen Menschen unbewusst bleibt. Aber wenn ich dieses A, wenn ich schon allein als Laut nur bilde, dann merke ich, dass das sehr stark sich hier alles öffnet. In der Alltagssprache merke ich es kaum immer, mache ich nicht viel auf. Daher merkt es der Alltagsmensch überhaupt eben nicht. Ihm ist nicht bewusst, also der Unterschied zwischen den verschiedenen Lauten vom Charakter her. Wenn ich sie aber einfach ein bisschen stärker, ein bisschen größer mache, wirklich klingend mache, das heißt so, wie sie eigentlich sein sollten, wie sie im Menschen veranlagt sind und wie sie auch in der Vergangenheit ja da waren, in verschiedene Nuancen natürlich, aber alle alten Völker haben viel lebendiger gesprochen als wir heute. Wir sind heute so ganz zusammengestaucht. Das heißt, wir machen kaum mehr den Mund auf, wir erzeugen kaum mehr einen Klang. Das ist also alles sehr reduziert auf einen kleinen Bereich. Früher hat man wirklich aus dem ganzen Menschen heraus viel stärker gesprochen. Und dann erlebt man sofort, dass alles, was Richtung A geht, dass das ein Öffnen ist. Und dann wird eine natürliche Geste sein, dass ich mich auch irgendwie öffne und nicht, dass ich zumache. Da brauche ich eigentlich nur das A erleben, dann spüre ich das eigentlich, wenn ich dazu so eine Geste mache, kann ich es natürlich machen, aber es ist der totale Widerspruch. Ich kann das einmal bewusst machen, ich kann ja so einen Gegensatz erzeugen wollen, dass ich einerseits damit total öffne, andererseits total dagegen wehre, vielleicht gegen die Öffnung.
Ja, das ist die Sprachgestaltung.
Genau.
Wir gestalten, also wir lernen. Dann, das sind Regeln, also ich kann es als Regeln bezeichnen. Und jetzt vergesse ich das wieder. Aber
ja.
Die sind ja doch da.
Ja, aber es sind nichts anderes als die Gesetzmäßigkeiten, die in der Sprache drinnen liegen.
Gesetze, ja.
Der Unterschied ist eben, auf den möchte ich hinaus, zwischen sozusagen konventionell festgelegten Regeln, wie zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad, wenn man das Ballett hernimmt, das klassische Ballett. Da gibt es bestimmte Figuren, die eine bestimmte Bedeutung haben, die aber nicht unbedingt hundertprozentig daraus kommt, weil jetzt diese Bewegung genau das ausdrückt, sondern weil einmal das festgelegt wurde aus bestimmten Gründen. Also konventionell, gesellschaftlich festgelegt wurde, diese Bewegung hat diese symbolische Bedeutung.
Das sind keine Gesetze.
Ich meine, es sind auch, ja, das Wort Gesetz ist eigentlich eher ein dummes Wort, weil Gesetz heißt eigentlich was Gesatztes, etwas Festgesetztes. Darum ist eigentlich das Wort Natur, Gesetze, wir haben kein gescheites anderes dafür, weil es ist im Grunde nicht zutreffend, weil es klingt so sehr danach, als wäre da ein Kollegium von mir aus die sieben Elohim beisammen gesessen und hätten ihm jetzt, bevor es also einmal die Schöpfung angehen, so Freunde, setzen wir uns zusammen, machen wir einmal einen Plan und stellen wir gewisse Regeln auf, wie wir den ausführen werden, den Plan. Du kannst also das gut, gib uns deine Ideen und jetzt machen wir uns einen Katalog und dann gehen wir die Schöpfung an. Und so ist es also mit Sicherheit nicht passiert. Sondern es strömt eben ganz aus dem schöpferischen Willen, nur aus dem heraus entsteht etwas, was wir gesetzmäßig nennen. Das heißt, es entsteht eine Ordnung, die drinnen liegt, die aber nicht vorher hineingegeben ist, sondern die im Augenblick des Schöpfens, des Hervorbringens entsteht erst. Und die ich dann nachher aber herauslesen kann natürlich, weil jetzt liegt sie dann drinnen. Also in diesem Sinne ist es dann natürlich gerechtfertigt, Naturgesetze zum Beispiel herauszulesen. Und heute kann man sie bis zu einem gewissen Grad auch als was Gesatztes auffassen, weil sie praktisch nichts mehr ändert daran. Weil der Schöpfungsprozess im Grunde vorbei ist. Sofern er nicht vom Menschen noch bis zu einem gewissen Grad weitergeführt wird. Aber wenn er heute die Schöpfung weitergeht, dann nur durch den Menschen. Wieder mit dem Nachsatz, braucht uns nicht hochmütig machen, weil durch heißt, dass die geistige Welt durch uns wirkt. Und je mehr wir sie durch uns wirken lassen, desto mehr kann noch Schöpferisches in die Welt hineinkommen. Aber früher ist es direkt in die Natur hineingegangen, bis in die Natur hinein. Heute, wenn es überhaupt geht, dann nur durch unser Ich durch und von da in die Natur hinaus. Das ist der andere Weg. Also man kann dann, aber jedenfalls im Nachhinein kann man diese Gesetzmäßigkeiten herauslesen. Und ähnlich ist es eben da beim Beispiel der Sprache. Die Sprache ist dem, wie soll ich sagen, ein aus dem Geistigen, ja, sie ist das höchste Geistige in gewisser Weise. Am Anfang war das Wort. Natürlich schwer vergleichbar jetzt mit unserer Alltagssprache irgendwo. Aber das Wort, hinter dem der Christus steht, das ist eigentlich die höchste schöpferische Kraft, die uns bekannt ist. Weil der Christus ist eigentlich der diesen Prozess in Gang bringt. Der ist der, der Demiurgos, der göttliche Baumeister, könnte man sagen. Der Vater schafft eigentlich durch ihn. Also, darum heißt es ja auch am ersten Schöpfungstag, heißt es ja, also wie gerade diese Scheidung also von Licht und Finsternis kommt, und es sprachen die Elohim, es werde Licht. Sie sprachen, weil also im Sprechen der schöpferische Impuls drinnen liegt. Also wenn man so will, ist die Sprache die Quelle des Schöpferischen. Und was wir halt jetzt als Menschensprache, als die verschiedenen Menschensprachen haben, ist halt so ein erstens ganz schwacher Schatten und ein gewisser Ausschnitt davon. Ein sehr, sehr, sehr blasses Bild natürlich nur. Aber die Sprache an sich ist daher ein gewisses organisches Ganzes auch. Die Laute sind alle aufeinander bezogen, gesetzmäßig bezogen, wenn man so will. Aber diese Gesetze sind nicht ausgedacht, sozusagen, bevor die Sprache geschaffen wurde, sondern indem das schöpferische Wort erklingt, liegt in dem Erklingenden bereits eine Gesetzmäßigkeit drinnen. Es ist nicht Chaos.
Würde ich jetzt sagen, Vaterordnung. Vielleicht ist das ein guter Begriff.
Ja, wobei es im Vaterprinzip noch also ganz stark im Geistigen verbleibt, also noch sehr wenig in Erscheinung tritt. Das heißt, da kann man noch weniger von einer wirklich zu fassenden Gesetzmäßigkeit sprechen. Da sind noch viel, viel mehr Möglichkeiten offen. Also die Aufgabe des Christus ist nämlich gerade die, das Wort, möchte ich mal sagen, auszusprechen oder eigentlich ist auszusprechen. Oder noch anders ausgedrückt, indem der Vater zu sprechen beginnt, das heißt schaffend zu werden, ist das Wort, das herauskommt, der Christus als erstes. Denn der Christus ist das Wort selber. Das ist, man kann es nicht in solche Bilder irgendwo fassen. Es gibt also kein, wie soll ich sagen, so eine richtig analytische Beschreibung des Ganzen, weil das an der Quelle des Geistigen, des Schöpferischen aufhört, weil dort eben noch keine festgefrorenen Gesetze, Gestalten vorhanden sind, sondern nur die Möglichkeit zu allem vorhanden ist irgendwo in gewisser Weise. Aber zu allem in der Weise, dass wenn etwas herauskommt, alles was da herauskommt, einen Bezug zueinander hat. Das kann man so als die Urgesetzmäßigkeit auffassen. Also es kommen nicht einfach einzelne Splitter heraus, die nichts miteinander zu tun haben, sondern indem dieses schöpferische Wort ertönt, ist das, was herauskommt, etwas, wo alle Teile irgendwie zueinander gehören und aufeinander hingeordnet sind. Und wenn das Wort wieder ertönt, wird das jetzt weiter geformt und weiter differenziert, aber immer so, dass die Teile immer zum Ganzen sich fügen und
also spüren kann ich das schon.
Es ist sehr, sehr, sehr schwer zu fassen. Und weil unsere relativ abstrakten Gesetzmäßigkeiten, das sind so der letzte Zipfel davon, und wo dann aber viele, viele Verbindungsfäden einfach nicht mehr sichtbar sind. Das ist der Punkt, weil der analytische Blick schneidet dann ein bestimmtes Gebiet, ein bestimmtes Erscheinungsfeld heraus und
muss er
auch, weil das Ganze ist ja eine unglaublich reiche Fülle und eine Fülle an Fädungen, wie das im Faust so schön war, 1000 Schiffchen, die hinüber und her überschießen und 1000 Verbindungen schlägt und so weiter. Also es ist ein unheimlich reiches Gewebe, die Schöpfung, die da herauskommt, an Verbindungsfäden, wo alles auf alles bezogen ist, in einer ganz bestimmten Weise. Und was hier passiert, ist bezogen auf das, was am Jupiter passiert und was, ich weiß nicht, auf dem fernsten Stern irgendwo passiert. Alles, das hängt zusammen. Man muss sich nur vorstellen, die tausenden Sterne, die da oben sind und noch die viel mehreren, die man nicht sehen mit vor einem Auge. Alle, die haben Beziehungen zueinander und alle Beziehungen zu uns. Also das ist ungeheuer kompliziert. Also unser Bewusstsein wäre vollkommen überfordert, das mit einem Blick zu überschauen und zu erkennen. Das Bewusstsein der Elohim ist so erreicht, dass es das nicht nur überschaut hat, sondern geschaffen hat sogar. In diesem Zusammenhang eben. Und erst dort, wo dann die Widersachermächte, namentlich die arimanischen Widersachermächte, sehr stark werden, die sägen bis zu einem gewissen Grad an diesen Verbindungen. Die wollen versuchen, sie zu kappen irgendwo und sich ein eigenes Reich zu schaffen, das sich herauslöst aus diesem Ganzen. Das aber dann ihnen gehört, wo sie sozusagen der eigene Schöpfer sein wollen, nur mit dem Problem, dass ihnen die eigentliche schöpferische Kraft fehlt.
Aber es ist für einen Menschen ja auch sehr, sehr, sehr schön und sehr verführerisch, ein eigenes Reich zu haben, wo ein überschaubares.
Natürlich. Muss ja auch sein. Die Frage ist nur, wie weit ich es, wie soll ich sagen, egoistisch abschotte vom Rest der Welt, oder ob ich es in einer Weise schaffe, die sich trotzdem, sagen wir mal, harmonisch in das Ganze einfügt und auch eine Bedeutung dadurch für das Ganze hat und dadurch aber auch Impulse aus dem Ganzen empfangen kann und trotzdem in einer ganz typischen Eigenart entsteht, in einer unverwechselbaren Eigenart. Das sollte eigentlich so sein. Also es sollte ja immer mehr jeder einzelne Mensch beginnen mit dieser schöpferischen Tätigkeit und diese Wasser, Mayim, einmal die Wasser des eigenen Astralleibs von mir aus zunächst, in dieser Form umzugestalten, in ganz individueller Weise, auch da die Scheidung zwischen Höherem und Niederem und so weiter durchzuführen, aber das überträgt sich ja dann auch auf seine nähere Umgebung, auf die Dinge, mit denen er umgeht, in denen lebt ja dann sozusagen auch sein Seelisches in gewisser Weise, in den Gegenständen, die er herstellt, wie auch selbst in der Art, weiß ich nicht, banale, scheinbar banale Dinge, wie man kocht und dergleichen. Natürlich hat das einen Einfluss, mit welcher seelischen Gesinnung ich was koche. Das hat einen Einfluss. Ich meine schon mit den ganz äußeren Banalen, wenn ich so ein schlamperter Mensch bin, dann wird das vielleicht eher schief gehen oder nicht besonders gut schmecken. Wenn ein bisschen mehr Salz oder ein bisschen weniger, ist egal. Dann wird es einmal flau schmecken, am nächsten Tag ist es total versalzen, also schon da wird man es spüren. Aber natürlich auch noch in viel feinere Dinge hinein, weil einfach die seelische Gesinnung, die ein Mensch hat, sich sehr wohl überträgt auf die Dinge, die er hervorbringt. Und das lebt und wirkt darin nach. Das hat einen Einfluss auf die Nahrungsmittel, die er zubereitet. Das hat einen Einfluss darauf, wie er mit den Pflanzen umgeht. Also müssen wir uns am Faden da gut behandeln, mit guter Gesinnung. Das hat schon einen leisen Einfluss. Nicht wieder jetzt so dramatisch, das wäre ein böser Gedanke. Lass dir die Platten freuen. So weit geht's nicht. Das ist also. Das ja. Es ist sehr fein und unterschwellig natürlich. Und namentlich im sozialen Zusammensein spielt es natürlich extrem starke Rolle. Also, weil gerade das, was im Seelischen sich bei uns aufspielt, natürlich primär einmal als erstes wirkt aufs Seelische in den anderen Menschen. Von dort erst dann aufs Ätherische und dann vielleicht bis aufs Physische. Das heißt, beim Fahren müssen wir einmal auf die Astralumgebung einwirken. Da haben wir eine Einwirkung natürlich, weil wie unser Astralleib sich innerlich bewegt, das hat einen Einfluss auf die umgebende Astralwelt und das überträgt sich auch auf die Astralkräfte, die auch von außen auf die Pflanzen einwirken. Weil alle Pflanzen haben zwar keinen Astralleib in sich, aber sie sind umspielt von Astralkräften, sonst könnten sie gar nicht gedeihen. Weil in alles muss letztlich muss Physisches als Grundlage da sein, Ätherisches, es muss aber Astralisches auch wirken und auch natürlich das Geistige. Die Frage ist nur, ob es verkörpert ist, also drinnen ist sozusagen, oder von außen wirkt. Bei der Pflanze wirkt das Astralische nur von außen. Bei den Blütenpflanzen noch etwas stärker, weil in die Blütenbildung und in die Frucht- und Samenbildung, da dringt das Astralische schon direkt ein bisschen hinein. Da beginnt die Pflanze fast schon Tier zu werden. Also ein Schritt weiter, die Blüte würde abheben und der Schmetterling herumfliegen oder ist irgend sowas.
Fleischfressende Pflanze, ne? Das geht auch.
Das geht schon so in die Richtung, knapp heran, richtig. Das sind auch diese typischen Bildungen. Da bei der Blüte oder dann besonders bei den fleischfressenden Pflanzen auch und so, die so beginnen dann etwas umschließen zu wollen, da deutet sich schon an die Bildung der Hohlorgane. Weil die Tiere haben alle diese Organe in sich. Das sind also so hohle, mehr oder weniger hohle Gefäße, wenn man den Magen denkt oder auch von mir aus das Herz oder so. Das ist ja nicht ein solider, durchgehender Klumpen, sondern das ist innen hohl alles, dass das Blut durchfließen kann oder dass der Magen was durchgehen kann oder die Gedärme, alles was man will. Die Pflanze hat ja kaum solche Hohlorgane, gerade also gewisse Saftadern, das hat sie natürlich, aber sonst kaum. Aber oben in der Blütenbildung und namentlich also bei diesen Pflanzen, die vom Astralischen sehr stark ergriffen wird, geht es schon so, dass sie das ziemlich zu schließen beginnt. Das ist
beim Mond
zum Beispiel. Das ist ja typisch auch so Giftpflanzen oft, die dann sehr alkaloidreich sind. Die Alkaloide selber, das sind ja Wirkstoffe, wie sie endlich dann auch im Gehirn verwendet werden, als sogenannte Neurotransmitter. Da wirken diese Dinge ja so stark als Drogen, weil die dann verdrängen teilweise die natürlichen Neurotransmitter. Das sind also die Stoffe, die Nervenimpulse von einer Nervenzelle auf die andere übertragen. Da gibt es also, jede Nervenzelle hat Fortsätze und die berühren fast wieder andere Nervenzellen, den Körper anderer Nervenzellen. Dazwischen ist aber in Wahrheit ein kleiner Spalt. Also die biegt nicht wirklich ganz dran, sondern da ist dazwischen ein Spalt. Durch die Nervenfaser selber läuft da mehr oder minder elektrischer Impuls, der beruht auf Salzprozessen. Da gibt es Salzaustauschprozesse und Salz leitet sehr gut Elektrizität, also dadurch wird der elektrische Impuls weitergeleitet in den Nerven. Aber dann ist ein kleiner Spalt, also Isolation könnte man sagen, da geht der elektrische Impuls nicht weiter. Aber in den Enden dieser Nervenfasern, das ist so ein bisschen verdickt, das sind die sogenannten Synapsen, da sind so kleine Bläschen drinnen und die zerplatzen dann und die geben diese Neurotransmitter ab. Und die werden aufgenommen von der anderen Zelle und die meint, was kommt da auf mich und fängt vor Schreck an auch zu blitzen elektrisch. In einer ganz spezifischen Weise, abhängig davon, wie welche Neurotransmitter und so weiter. Da gibt es also welche, die mehr erregend sind, andere, die mehr dämpfend sind und dergleichen. Und das sind also alles diese morphinartigen Substanzen.
Und wie wirkt das Alkohol? Ist das dasselbe Wirkung oder ist es eine andere Wirkung?
Ist nicht genau dieselbe Wirkung, ist nicht genau dieselbe Wirkung. Also der Alkohol wirkt mehr direkt im Blut selber bereits und hat was zu tun mit der Blutversorgung dann auch des Gehirns. Also hat da einen Einfluss darauf. Und erzeugt dann einen gewissen Rauschzustand dadurch, dass man könnte sagen, dass die Verbrennungsprozesse zu schnell ablaufen. Ich glaube, das Gehirn braucht eine sehr starke Blutversorgung, weil es auch eine sehr starke Nahrungsversorgung braucht. Das Gehirn ist ja am Rande des Sterbens immer. Das haben wir schon öfter besprochen.
Im Alkohol sterben ja, sagen wir jetzt, Teilchen vom Gehirn ab, nicht?
Ah, richtig. Richtig. Und zwar im Grunde deswegen, weil der Alkohol nämlich einen schnelleren Verbrennungsprozess anregt im Gehirn. Das heißt, die Prozesse, die normalerweise ein bisschen langsamer laufen, laufen dadurch ein bisschen schneller, weil das einfach entzündlicher Treibstoff ist, wenn man es jetzt durch die Metapher gebrauchen will. Sonst ist es vor allem der Traubenzucker, der verwendet wird. Der Traubenzucker, aus dem kommt ja im Übrigen der Alkohol durch Vergärung, weil der Traubenzucker gespalten wird. Und nur jetzt, wenn ich den Alkohol schon direkt zuführe, dann erspare ich dem Organismus, dass er diese Spaltung durchführen muss, und das heißt, das Ganze geht schneller. Und indem es aber schneller geht, verbraucht sich auch alles schneller, und wir kommen dann in diesen Rauschzustand irgendwo hinein. Da geht uns alles dann irgendwie ein bisschen zu schnell da oben, dem Gehirn.
Die nehmen die Stickstoffe auch durch die Luft aus, und wenn man es direkt in die Wurzel reingibt, den Stickstoff, dann entsteht auch zwar riesige, schnelleres Wachstum.
Ja, ja. Richtig, ja, die Düngung, ja, sicher, sicher. Sicher, weil der normale Prozess ist der, dass also der Stickstoff aus der Luft eben aufgenommen wird von gewissen einzelnen Pflanzen und in Verbindung mit den Knöllchenbakterien und so dann gebunden wird im Boden, und dann erst können sie ihn herausholen. Wenn ihnen das der Pflanzenwelt als solcher das ersparen und nur stickstoffreichen Dünger reinhaut, dann wuchert das halt alles sehr Rausch. Schnell. Haben sie einen Rausch? Ja, im Grunde ja. Im Grunde ist das ein Rauschzustand, nur halt nicht fürs Bewusstsein, weil sie ja schlafen im Grunde, aber es ist genau vergleichbar dem, das ist sehr richtig.
Und warum dann werden die Alkoholiker mit der Zeit aggressiv?
Viele werden aggressiv. Wobei man es nicht generalisieren darf. Das ist zweifellos ein sehr, sehr komplexes Phänomen. Es hängt auch sicher damit zusammen, welche Gehirnzentren dadurch beeinträchtigt werden, weil es findet auf jeden Fall durch diese zu schnelle Verbrennung eine Zerstörung statt, also eine stärkere als sein sollte. Und da kommt der Aufbau nicht mehr nach. Weil normalerweise ist es so, dass es im Gehirn sollte also immer dieses Gleichgewicht herrschen zwischen Zerstörung, die notwendig ist, um unser Bewusstsein zu erzeugen, haben wir auch schon oft gesprochen, Bewusstsein beruht auf Zerstörungsprozessen, nicht auf den aufbauenden Lebensprozessen, sondern gerade dort, wo sie angehalten, wo sie zurückgedrängt werden, dort wachen wir auf. Das alles vergleichbar ein bisschen mit dem Schmerz. Schmerz ist halt nur eine übersteigerte Art des Bewusstseins, aber Schmerz entsteht dort, wo dieser drängende Lebensprozess mehr oder weniger brutal aufgehalten und behindert wird. Dort empfinden wir das als Schmerz. Und das ist aber die Grundlage des Bewusstseins in Wahrheit, nur halt dann in milderer Form. Und jetzt wird also durch diesen Alkohol der Zerstörungsprozess stärker. Also er beginnt zu überwiegen den notwendigen Aufbauprozess. Weil es sollte eben immer so sein, dass das halbwegs im Gleichgewicht ist. Ganz ist es eh nie, weil sonst hätte man ewig leben. Aber doch zumindest einigermaßen ausgeglichen, und langsam erst kriegt dann der Abbau, also das immer stärkere Übergewicht. Aber das ist so ein gleitender Prozess, oder sollte es sein. Und durch die Alkoholzufuhr werden aber dann einzelne Gehirnpartien stärker abgebaut als normal, und es treten dadurch Zerstörungen ein. Und dadurch entsteht also eine gewisse Beschädigung, die sehr unterschiedlich sein kann. Das ist nicht bei jedem Menschen genau gleich, welche Regionen betroffen sind. Und da aber doch natürlich das Gehirn ein Werkzeug ist, namentlich für unser Gedankenleben, durch das wir aber auch bis zu einem gewissen Grad unsere Emotionen kontrollieren, dem ich sage, ja, ich bin zwar zornig, aber ich bin ja ein gebildeter Mensch, ich darf mich nicht so gehen lassen. Das ist nämlich eine der Aufgaben sogar des Intellekts. Also was hat der Intellekt gemacht? Er bremst also diese urwüchsigen Emotionen, die in der Menschheit vorhanden waren, bremst er ab, bremst sie zurück, zügelt sie. unterdrückt sie vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad, was oft ein Problem ist, weil sie in der Tiefe sehr wohl blühen und gedeihen, aber nur da ist irgendwo ein Schloss davor und wehe, wenn das aufbricht, dann wird es sehr gefährlich. Darum haben wir viele Menschen heute eine unheimliche Scheu, da mal zu schauen, was ist da drunter. Weil da drunter brodelt es, da ist ein ziemlicher Vulkan darunter, der ist nur mit einem Sicherheitsschloss zugesperrt. Aber in Extremsituationen kann das sehr schnell aufbrechen. Ich meine, darum sagt ja also der Steiner gerade bezüglich unseres Zeitalters eigentlich so also erschreckende Tatsache, jeder Mensch, der heute im Bewusstseins-Seelen-Zeitalter lebt, ist zu allem fähig. Ich meine jetzt im negativen Sinn einerseits, aber man kann dazu setzen, auch im positiven Sinn. Auch das, also man sollte sich auch nicht unterschätzen. Aber es ist auch die Gefahr, also ganz in die Unterwelt hinunterzurutschen, in die schlimmsten Dinge hineinzurutschen. Und man braucht nur denken, was so in der Nazizeit alles passiert ist, wo so ganz biedere, anständige, brave Leute plötzlich zu Bestien geworden sind. Es war immer wieder das typische Phänomen, dass das oft so ganz biedere, durchschnittliche, brave Bürger waren, die dann die ganz Grauslichen waren. Die halt so lang das Leben dahin geplätschert ist, mit ihrem Intellekt da zugesperrt haben, brav, und das alles sich nicht zugelassen haben, und dann plötzlich halt durch die ganzen Zeitumstände sind diese Riegel aufgebrochen worden und dann ist der Vulkan herausgekommen und hat sie weggerissen. Da haben die Widersacher dann Tür und Tor offen. Was haben sie nämlich versäumt? Sie waren zu bequem, sich mit diesen Kräften auseinanderzusetzen. Sie haben also willig angenommen, dieses, sage ich mal, kleine Schloss, das da der Intellekt einmal bietet, und damit kann man es einmal wegsperren. Das geht, das funktioniert. Solange nichts Gröberes passiert, funktioniert das. Aber sie haben nicht an der Verwandlung dieser Kräfte gearbeitet. Und sie haben vor allem nicht entwickelt in ihrem Ich genug Kräfte, diesen Drachen auch zu beherrschen, wenn er einmal von der Kette loskommt. Weil da wird er dann erst gefährlich. Solange er da unten irgendwo eingesperrt ist, durch diese, naja, im Grunde sind das arimanische Kräfte, die das weggesperrt haben sogar. Es sind nicht einmal so die guten Kräfte. Und man sieht daran auch, also wie sehr man diesem Schloss trauen darf oder nicht trauen darf. Es funktioniert schon zunächst einmal, aber im Grunde hat der Ahriman Dinge weggesperrt, die dann bei Bedarf sehr wohl und sehr schnell herauskommen können. Und das ist also beim heutigen Menschen, der auf der Höhe der Bewusstseinsseele lebt, ganz extrem der Fall. Nämlich vor allem, weil diese niederen Astralkräfte, von denen man heute durchaus sagen kann, dass es auch böse, also von Widersachermächten stark durchsetzte Kräfte sind, die blühen und gedeihen da im Unterbewussten herrlich. Wunderbar. Also darum, der hat der schöne Ausspruch, den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie am Kragen hätte. Also der Teufel ist ganz froh, wenn er nicht erkannt wird. Im Gegenteil, wenn er erkannt wird, dann hat er nicht mehr so viel dran. Im Zweierteil vom Faust heißt es dann auch so schön, also wie die Szene mit den Müttern da, dann war, die wir das letzte Mal besprochen haben. Da gibt es eben, heißt nicht der letzte Satz dann, ich rühme dich, ich rühme dich, eh du dich von mir trennst, und sehe wohl, dass du den Teufel kennst. Er hat ihn durchschaut. Er hat ihn nämlich insofern durchschaut, dass also in dieses Reich der Mütter nicht hinein kann, der Teufel selber. Dass ich aber als Mensch, also in dem Fall der Faust, sehr wohl hinein kann. Und da merke ich, aha, ich habe was nicht einmal der Teufel hat. Und das ist eine gewaltige Kraft gegen den Teufel. Ich weiß jetzt, wo der verwundbar ist. Weil die Kräfte, die den Teufel niederringen können, die sitzen dort, wo es wirklich aus dem Schöpferischen kommt. Dort also, wo ich ins Reich der Mütter eintauchen kann und da was herausholen kann, was der Teufel nicht kann. Und dass er mich eigentlich beneidet. Also da ist er durchschaut plötzlich, der gute Teufel. Dann ist er nicht mehr so gefährlich. Dann schaut die Sache anders aus. Aber wenn ich das einfach wegsperre, noch dazu mit arimanischer Hilfe, dann werden diese Kräfte da unten kultiviert. Wir kriegen es halt nicht mit, passiert halt alles im Untergrund. Und das wächst heran und das ist ein riesiges Problem in unserer Zeit heute, dass die Menschen teilweise tickende Zeitbomben sind. Also das heißt, solche Dinge, wie man dann oft immer wieder liest, diese schrecklichen Sachen wie Attentate oder in Schulen das oft so, wo die Jugendlichen, dann kommt er mit der Schrotflinte und schießt wild um sich und man denkt sich, gibt's das überhaupt? Und eigentlich kann wirklich vernünftigen Grund, außer Hass auf die ganze Welt und alles und auf die Schule und sonst was, einfach nicht fertig werden. Das ist einfach, da kommen diese Kräfte heraus. Da geht es dann wirklich nur mehr ums reine Zerstören. Es hat gar keinen anderen Sinn und Zweck. Das sind einfach dann die Widersacher, die sich beginnen auszutoben und das Ich ist zu schwach, um dem zu wehren. Und da ist halt das Schloss gebrochen dann irgendwo, das uns der Arimandl umgehängt hat, das intellektuelle Schloss. Das schnürt uns das ein bisschen ab gerade der Intellekt und verhindert dem hinunterzukommen. Nicht umsonst ist auch im Zeitalter des Intellekts, in dem wir heute leben, ist die Psychoanalyse etwa entstanden. Das ist auch kein Zufall. Und jetzt entdeckt man großartig das Unterbewusstsein und was da alles herumgeistert drinnen in dem Unterbewusstsein. Ich meine, was alles drin herumgeistert, entdeckt man eh in Wahrheit nicht, aber ein paar Schatten davon sieht man. Und das hat halt mit Freud oder so begonnen, oder mit ein paar Jahren vorher schon angedeutet, den im Übrigen auch Steiner gekannt hat, also mit dem Lehrer von Freud.
Wie hat er geheißen?
Breuer. Da wird also ein Zipfel von dem entdeckt, was da unten schlummert, aber das ist kein Zufall. Das ist entstanden dadurch, dass so insbesondere sehr stark dann ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, aber vorbereitet natürlich schon längst durch die Zeit davor, dieses ganz einseitig intellektualistische aufs Äußere gehende Denken so stark überhand genommen hat. Und das hat immer mehr die mittlere Ebene ausgelöscht. Das wirkliche Gefühlsleben ist immer mehr schon zugrunde gegangen. Im Grunde. Also selbst das, was in der Biedermeier-Zeit noch lebt, ist mehr so ein, ein bisschen süßliches Kultivieren. Wenn ich jetzt die negative Seite, es hat sehr viele positive Seiten auch. Aber es ist eigentlich bereits ein Auslöschen dieser Kräfte der Mitte, in Wahrheit. Es ist schon immer mehr, geht es also, dass es mehr ein geheucheltes Gefühl ist und ein geheucheltes Mitgefühl, als dass es wirklich ehrlich ist.
Na, das hat er dann Nestor
wunderbar gemacht. Klar. Ganz genau, das ist genau das, was da rauskommt, und auf der anderen Seite wieder auf eine ganz andere Art der Raimund ja auch im Grunde halt nicht so beißend kritisch, sondern halt mehr in schöneren Bildern geschildert, aber im Grunde geht es auch immer um diese Dinge irgendwo. Im Grunde alle, weil
der muss er gelitten haben, der Mensch.
Er genau das in den verschiedenen Personen zeigt, also
der hat das so scharf gesehen.
Ja. Das ist richtig.
Er hat es durch den Humor so verarbeitet, dass es wieder.
Ja, dass die Leute sich anschauen, eigentlich sich selber sehen, aber auch noch lachen darüber. Ja. Hat natürlich das Lachen hat dann eine gewisse befreiende Wirkung. Aber Faktum ist also, dass dieser unterbewusste Bereich eben immer größer geworden ist eigentlich. Was früher noch so ein bisschen wenigstens ins Gefühlleben traumartig heraufgekommen ist und man da darin versucht hat, fertig zu werden damit. Denn Gefühl heißt eigentlich in Wahrheit, mit diesen Kräften, die da aufsteigen, zu ringen und aus der Souveränität des Ichs heraus damit fertig zu werden. Zwar nicht im vollwachen Zustand, sondern in einem mehr traumartigen Zustand, aber mit dem fertig zu werden. Gefühl ist was anderes als bloße Emotion. Emotion, das sind diese Kräfte, die da von unten schäumen. Aber Gefühl wird es erst, wenn es vom Ich oben ergriffen wird. Und das Ich sozusagen Herr wird. Zwar nicht Herr, der jetzt die Kräfte vergewaltigt, aber der sie einfach wie ein Pferd, wie ein wildes Pferd zähmt und dann darauf reitet. Also ich kann nicht ersetzen, das Pferd sozusagen, der Reiter kann nicht sich selber einen Buckel tragen, das funktioniert nicht. Also er braucht diese Kräfte da unten, aber er führt es dann. Also dem vergleichbar ist das Gefühl. Das Gefühl ist also das, der Reiter auf dem gezähmten Pferd irgendwo. Und die Emotion ist von mir aus, der wilde Mustang ist was Herrliches, was Schönes, gar nicht was Böses, aber was völlig Ungezügeltes. Oder was in der ägyptischen Zeit gepflegt wurde, eben das Stierzähmen oder Stiertöten von mir aus auch. In der schöneren Form war es eben das Zähmen des Stieres oder die Stierspiele etwa, die man in Kreta in der minoischen Kultur gemacht hat. Die haben die Stiere nicht getötet, sondern sie haben eben ihren Mut bewiesen an den Stieren. Und was gehört da für ein Mut dazu, wenn da so ein Stier auf mich zurennt und ich muss ihn dann an den Hörnern packen und einen Salto darüber machen. Also da gehört eine Geschicklichkeit und ein gewaltiger Mut dazu. Das heißt, da muss das Ich schon sehr sich konzentrieren und das zu einer Zeit, wo es eigentlich noch gar nicht richtig erinnern ist. Also das ist ein gewaltiger Zug, war das, um diese Ich-Kräfte hereinzuholen, sich da zu bewähren. Aber das hat eigentlich diese arimanische Intellektualisierung, hindert uns eigentlich daran, die Auseinandersetzung mit diesen Kräften, das Zähmen dieser Kräfte auszuüben. Das zieht uns auf diesen kleinen Bereich da, der halt jetzt äußerlich mehr mit unserem Kopfbereich zusammenhängt, auf den ziehen wir uns zurück. Und was da oben ist, das ist natürlich relativ leicht zu beherrschen. Das geht recht gut. Die abstrakten Gedanken, die können wir gut hin und her schieben. Die gehen uns nicht so wirklich durch. Da passiert schon, wir können uns einmal irren oder so, aber die sind nicht einmal ein Funkerl von dem Vulkan, was da unten schlummert. Und den tragen wir als Durchschnittsmenschheit völlig unbewusst in uns. Und das wollen eben die Widersacher, dass wir da gar nicht hinschauen. Sonst geht man auf die Idee kommen, da den Drachen zu zähmen. Das ist nicht unbedingt in ihrem Interesse. Also wird er ins Nebenkammerl eingesperrt, die Tür ist zwar nur das Pappendeckel, ist wurscht, aber er bleibt eigentlich freiwillig zunächst einmal dort drin, weil da nähert er sich und gedeiht und führt uns schon immer so hier und da, ein bisschen kommt er dann schon durch und gibt uns so kleine Stachel, aber nur ganz leicht, dass wir es gar nicht gut merken. Und dann sagen wir, ja, ich will das eh so haben und so und so, und ich muss das haben und das muss ich auch noch haben und so weiter. Also halt die ganzen modernen Egoismen, die dann für notwendig, positiv oder sonst wie erklärt werden und von denen viele nicht notwendig wären in Wahrheit. Mancher Egoismus ist notwendig, weil sonst könnte man gar nicht als verkörperter Mensch auf Erden leben. Also es wäre so zu sagen, wir können absolut altruistisch sein. Wenn wir absolut altruistisch sind, dann verstreuen wir uns in die ganze Welt, dann gehen wir im Kosmos auf, das tun wir eh nach dem Tod. Aber da könnte man nicht leben hier auf Erden. Also ein gewisser Grundegoismus ist notwendig. Das sind im Übrigen diese sogenannten niederen Astralkräfte, von denen wir auch jetzt hier im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte gesprochen haben. Also diese dichten Wasser da unten, die Wasser der Tiefe, wenn man so will, die werden da herausgebildet als Grundlage eigentlich der Verkörperung. Die müssen da sein. Das ist also an sich noch nichts Böses. Es ist zwar ein gewisser Egoismus, wenn man will, drinnen, aber wenn ich etwas Leibliches schaffen will, brauche ich den. Leiblich heißt, ich schließe mich ab von der Umwelt bis zu einem gewissen Grad. Weil ein Leib ohne Grenze ist kein Leib. Er muss also eine gewisse Grenze bilden gegenüber der Welt. Und das bereitet sich im Seelischen vor und bildet also da so eine Art Hülle bereits im Seelischen. Also es sind nicht so leicht bewegliche, nicht so durchgängige seelische Kräfte, die da walten. Das ist eigentlich dieses untere Element. Aber dadurch machen sie es auch leichter, natürlich den Widersachern, sich dort einzunisten. Weil da kommen sie in einen Bereich, wo sie sich sozusagen ein bisschen distanzieren können von den höheren geistigen Wesenheiten, von den regelrecht fortgeschrittenen geistigen Wesenheiten. Also namentlich der Ahriman hat hier in diesen Wassern der Tiefe, die dann letztlich dann auch zum festen Erdelement werden, dort einen wunderbaren Wohnsitz gefunden, abgeschirmt von der höheren geistigen Welt. Wobei man immer dazu sagen muss, dass die Widersacher ja auch in Wahrheit abkommandiert wurden, wie es Adolf Steiner oft ausdrückt, zu dieser Aufgabe. Also so ganz von selbst hätten sie den Entschluss nicht fassen können, nur in der Folge der Entwicklung gewinnen sie eine gewisse Selbstständigkeit dadurch, aber sie sind hineingestoßen worden in das Ganze, könnte man auch sagen. Also es ist im höheren Sinn nicht ihre Schuld. Und wir wissen ja, dass sie durchaus notwendige Kräfte in der Entwicklung sind. Also dass ohne sie eben eine Schöpfung, wie wir sie heute kennen, gar nicht möglich wäre. Wo eben auch dieses Abschließen dazu gehört. Also da haben sie eine wichtige Aufgabe, das voranzutreiben in einer gewissen Weise. Ja, und das heißt also, wenn wir diese Scheidung durchführen in uns zwischen den niederen und den höheren Kräften, also wenn man so will, zwischen den niederen Wassern und den hohen Wassern, den Wassern der Tiefe und den himmlischen Wassern, so heißt es eigentlich in der Genesis, denn das, was dann als Himmel überbleibt, da steckt ja auch genau das Wort Wasser drinnen. Mayim ist Wasser, Shamayim ist der Himmel. Dann, also, wie heißt es denn da so schön am zweiten Schöpfungstag? Vayomer Elohim yere rakia abetoch hamayim, vimavdil ben mayim lamayim, vayas Elohim et harakia vayavdel ben hamayim esher mitachat la rakia, uven hamayim asher meal la rakia, vayichen, vayikra Elohim la rakia a shamayim. Und es nannten interessanterweise jetzt, die Elohim nannten die feste Himmel. Also die trennende Kraft selbst nannten sie Himmel, aber zugleich ist in dem Wort Himmel das Wort Wasser drinnen, ganz deutlich. Shamayim, das ist nur, der Unterschied ist nur, dass da das Shin dabei ist, als ein Buchstabe, der dazukommt. Also das heißt, es sind die feurig strahlenden Wasser, interessante Wasser, also auf Erden kann man sich wenig vorstellen unter feurig strahlenden Wassern, aber im Himmel gibt es das. Also es sind zunächst einmal damit gemeint einfach die feineren, die helleren astralischen, die leuchtenden, die vom seelischen Licht, von seelischer Wärme erfüllten astralischen Kräfte. Denn wir werden das nächste Mal noch ein bisschen weiter sogar vertiefen. Dieses Mayim, Wasser, Mayim, das ist eigentlich nichts anderes als diese astralen Kräfte. Im Grunde ist es nichts anderes als die strömenden astralischen Kräfte. Das ist mit dem Wasser gemeint. Das ist sozusagen der Urstoff, aus dem die Welt gewoben wird zunächst einmal, also so wie sie geschildert wird in der Genesis. Die Genesis schildert eben das, was im Astralischen passiert und dieses astralisch-stoffliche, sehr unter Anführungszeichen, aus dem die Welt geformt wird, das sind diese Wasser. Das sind in Wahrheit diese Wasser. Und es wird eben was Dichteres herausgesetzt, das sind die Wasser der Tiefe, und die dann mit dem eigentlichen Wort Mayim bezeichnet werden. Und es werden geschieden davon, könnte man sagen, die Wasser oder die Dünste der Höhe, die dann Shamayim, Himmel genannt werden. Aber auch da ist dieses fließende, strömende drinnen. Also im Astralischen ist immer dieses fließende, strömende drinnen. Etwas sehr Bewegliches. Etwa, ich erinnere an das wieder, dieses Bild, Jesus geht über das Wasser, über das Meer, also über den See Genezareth. Das ist natürlich nicht äußerlich gemeint, also dass er da jetzt marschiert ist, ja, höchstens am Flaggenufer wird das funktioniert, aber es funktioniert nicht mitten im Meer. Das ist überhaupt nicht gemeint. Es ist gemeint, dass er im Meer des Astralischen dort über die Oberfläche gehen kann und nicht untergeht. Das heißt, dass sein Ich, sein Christus-Ich wird nicht weggespült durch diese tobenden Astralkräfte, die da sind. Während zu der damaligen Zeit die Menschen an diesen Kräften, weil ja ihr Ich noch nicht wirklich richtig erinnern war, ausgeliefert war diesen Kräften. Wenn diese astralischen Kräfte in Bewegung kommen, dann waren wir ihnen vollkommen ausgeliefert. Wir sind heute ein bisschen weiter und sollten eigentlich schon so weit sein, dass wir ein bisschen was davon in die Hand bekommen und eben nicht untergehen gleich, wenn so ein bisschen ein kleiner Sturm aufzieht oder ein kleiner Wind kräuselt die Oberfläche des Astralischen. Das heißt, wenn die Emotionen und so weiter in Bewegung kommen, dann sollte eigentlich unser Ich stark genug sein, das in der Hand zu haben. Aber dass das auch für stärkere Stürme gilt, kann man sicher noch nicht behaupten. Also wenn die Erregung dann zu stark wird, dann ist halt schon das Ich oft überfordert. Und das ist genau das, was wir vorher besprochen haben auch. Und die Widersacher sorgen dafür, dass wir gar nicht Schritt für Schritt lernen, damit umzugehen. Das wollen sie ja gar nicht. Sondern sie sagen, ja, so mit den kleinen Kräften spiel dir ein bisschen damit, das darfst und kommt da gut vor dabei, aber lass uns in der Tiefe da schüren, die starken Kräfte. Und dann, wenn es uns beliebt, machen wir das Türl auf und dann ist das Ich dahin. Dann geht es also sehr wohl unter. Also das war gemeint, also mit dem Wandeln über das Meer, dass der Christus natürlich die stärksten Stürme aushält und da souverän darüber wandert. Also wenn Sie sich erinnern, wie das geschildert wird in der Bibel, ist ja Sturm auch da zu der Zeit. Es ist also nicht eine ruhige See einfach, sondern die Jünger sind hinausgefahren und es ist also eigentlich sturmbewegt auch das Ganze. Also er ertrinkt dort nicht drinnen in diesem Meer des Astralischen. Wir ertrinken sehr leicht drin oder gehen unter in diesem Meer des Astralischen. Das heißt, um zur Verkörperung herunterzusteigen und dadurch überhaupt das individuelle Ich aufnehmen zu können, das war nämlich die Voraussetzung, dass sich das individuelle Ich bilden kann, dass wir in die Verkörperung gehen. Denn wodurch ist das Ich entstanden, das menschliche Ich? Das ist ja erst hervorgetreten, gerade das Ich, erst während der Erdentwicklung. Und gar nicht einmal zu der Zeit, von der wir jetzt sprechen, also, sondern im Grunde erst danach. Also nach diesen Tagen der Genesis oder wenn das gegen Ende zugeht. Nämlich wenn die sieben Schöpfungstage abgelaufen sind, dann sind die Elohim so weit, dass sie ihr göttliches Ich hinopfern können. Sie sind also durch die Schöpfung so weit aufgestiegen, dass sie ihr unterstes Wesensglied, das ist bei ihnen zunächst das Ich, können wir uns sehr schwer vorstellen, für uns ist es das Allerhöchste, für dieses das Unterste, dass sie so hoch gestiegen sind, dass sie dessen nicht mehr bedürfen und es daher hinopfern können. Hinopfern können aber jetzt in der Art, dass sozusagen die Splitter, die Funken davon in die einzelnen Menschenleiber einziehen können und sich dort individualisieren können. Das heißt, aus diesen sieben Funken, die da ausgestreut werden von den sieben Elohim, Ja, eigentlich ist es im Grunde ein großer Funke, weil sie sich zu einem Werk vereint haben und so eine Art Gemeinschafts-Ich auch gebildet haben. Weil in jeder Gemeinschaft bildet sich ein Gemeinschafts-Ich und dieses gemeinsame Ich opfern sie eigentlich hin in Wahrheit. Also ein riesengroßer göttlicher Funke ist es, der in die Welt hineinkommt und der jetzt aber aufgesaugt wird von den vielen, vielen Menschenleibern, wenn man so das Bild nehmen will. Und in jedem lebt jetzt ein kleines Fünkchen von diesem riesigen Urfunken. Und jeder entfaltet seine eigene Schöpferkraft. In dem Sinne, dass er ganz bestimmte geistige Kräfte aus der geistigen Welt herunterholt und der andere wie der andere. Und trotzdem stimmt in Wahrheit alles zusammen. Was der eine hereinholt, muss sich ergänzen in gewisser Weise mit dem, was der andere hereinholt. Muss. Es kann gar nicht anders sein, weil alle aus der gleichen geistigen Welt schöpfen. Das heißt, dort, wo man wirklich aus dem Ich heraus schöpferisch tätig ist, kann es in Wahrheit gar kein Konflikt, kein Missverständnis geben. Die Missverständnisse entstehen dadurch, dass halt nicht alles durch dieses Tor hereinkommt und dass sehr viel anderes in Menschenangelegenheiten auch nur eine Rolle spielt, wo die Widersacher dann sich breit machen. Da sprüht es dann auch Funken, aber andere, das sind dann die weniger schöpferischen, sondern das sind die, wenn die Schwerter aufeinander prallen, das sind auch Funken. Aber was ist unsere Aufgabe? Im Grunde nachzuvollziehen, auch ein bisschen diesen Schöpfungsprozess, der im Großen stattgefunden hat, also auch diese Scheidung zwischen den niederen und höheren Kräften und letztlich einmal einerseits den dunklen Bereich zwar zu haben als Anker auf Erden, aber den hohen, hellen Bereich natürlich auch immer mehr herauszuarbeiten und herauszupflegen. Also von dem, was halt in erster Linie mal heißt, und es war Licht und sie sahen, dass das Licht schön war und so weiter und beziehungsweise gut war. Und so sollte das also für die anderen Kräfte auch sein. Denn man muss auch denken, in dem Maße, in dem einerseits nach unten auch was Dunkles abgeschieden wird, entsteht ja nach oben was Höheres, etwas Höheres, was es vorher noch gar nicht in der Art gegeben hat. Also es ist auch eine Erhöhung der Welt nach der anderen Richtung. Und an der Aufgabe mitzuwirken, dazu sind wir da auf dieser Welt. Dann vollziehen wir im Kleinen das nach, was die Elohim im Großen getan haben durch diesen Scheidungsprozess. Also wir sind aufgerufen, in uns, in unserer kleinen mikrokosmischen Welt zunächst einmal, diese Scheidung immer wieder zu vollziehen. Und dadurch einmal diesen Wassern, die wir mal mitbekommen haben, diesen astralischen Wassern einmal etwas Höheres auch abzuringen. Mit dem Preis natürlich, dass auch Dunkles ausgeschieden wird nach unten. Das ist zunächst der Preis. Also das eins geht ohne dem anderen nicht. Also auch das muss uns klar sein, dass gerade wenn wir die Entwicklung der Welt vorantreiben, wir zunächst einmal auch damit rechnen müssen, dass wir auch dunkle Kräfte auf der anderen Seite auch heraussetzen aus uns. Es bedarf dann noch eines weiteren Schrittes, diese dann wieder zu verwandeln und aufzulösen. Aber damit wir das überhaupt können, damit wir so weit kommen, dass wir das Geist selbst genügend entwickeln, das nämlich erst fähig ist dazu, diese Kräfte auch aufzulösen, das ist also was, was übers Ich schon hinausgeht, dazu müssen wir erst einmal genug helle Kräfte überhaupt angesammelt haben, sozusagen ausgebildet haben. Dann kommen wir irgendwann so weit, dass wir das Geist selbst so weit ausgebildet haben, dass wir auch den Seelenmüll, den wir notwendig in der Welt zurücklassen, zunächst einmal auch auflösen können. Bis zum Ende der Erdentwicklung, müssen wir das machen, sonst kann die Erde gar nicht richtig in die Vergeistigung gehen, sonst fällt wirklich ein Brocken heraus, der dann natürlich von den Widersachern besetzt wird und wo die Gefahr besteht auch, dass er Menschen Seelen dort hineinzieht, hineinreißt, weil das will er. Jedenfalls bis jetzt ist ihm sowas noch nicht gelungen, aber das Theoretisch könnte das namentlich dem Ahriman gelingen. Weil er braucht den Menschen, die menschliche Schöpferkraft, um überhaupt in sein Reich etwas Schöpferisches hineinbringen zu können. Er selber kann es nicht. Er selber kann, er kann wunderbar konstruieren und damit die erstaunlichsten Dinge tun. Also er kann sicher Erfindungen hervorbringen, die noch viel genialer sind als die Technik, die wir uns jetzt vorstellen können, nur im Entferntesten. Aber das ist noch nichts eigentlich Schöpferisches, das ist nur der Schein des Schöpferischen. Was wirklich Neues kann nur hereinkommen, wenn ein solches Tor vorhanden ist, wie es unser Ich ist. Dieses Tor, das dem die ganze geistige Welt in Wahrheit offen steht. Es hängt von uns ab. Also auf das müssen wir aufpassen, dass wir genug lichte Kräfte entwickeln, dadurch das Geist selbst herausbilden und mithilfe des Geist selbstes dann den Müll, den wir zwischengelagert haben, sagen wir es einmal so, den wieder wirklich aufzulösen. Nicht nur irgendwo zu vergraben, sondern ihn wirklich aufzulösen. Also sozusagen den geistigen Atommüll, den wir zurückgelassen haben, den furchtbar strahlenden, ist eh nicht weniger gefährlich, weil was so ein Seelenmüll mittlerweile in der Welt ist, das ist auf seine Weise mindestens so gefährlich wie der Atommüll. Weil das ist das, was den Menschen dann die Antriebe gibt zu all den Grauslichen, auch was in der Welt passiert. Und das müssen wir mal auflösen. Nur damit werden wir uns das nächste Mal weiter beschäftigen. Danke.
Danke.